Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Homeoffice-Debatte als Stellvertreterstreit. Wie wollen wir wirklich arbeiten? Von Ingo Hamm.
Zurück ins Büro lautet derzeit die Devise in vielen Unternehmen weltweit. Und weiter zugespitzt, wenn die Mitarbeitenden nicht freiwillig aus dem Homeoffice zurückkommen, dann eben auf Kommando. Sogar Tech-Konzerne, die früher als Sinnbild für lockere Arbeitsbedingungen und Inbegriff von New Work galten, erkennt man nicht wieder, weil sie in Methoden aus Kaiser Wilhelms Zeiten zurückfallen. Apple zum Beispiel. Das Unternehmen, das ehemals eines der ersten war, die ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice entließen, hat kürzlich eine 3-tägige Büropflicht eingeführt, die rigide überwacht und durchgesetzt wird. Oder Slack. Ausgerechnet der Eigentümer eines bekannten Tools für Remote Work legt seine Leute wieder an die Kette.
Auch hierzulande war der Büro-Backlash in den vergangenen Monaten zu beobachten. Um nur ein Beispiel zu nennen. Die Deutsche Bank hat die Freiheit von Remote Work im Jahr 2025 massiv eingeschränkt, auf maximal 2 Tage die Woche. Leitende Angestellte trifft es besonders hart. Sie dürfen nur noch 1 Tag pro Woche daheim bleiben. Schließlich sollen sie ein leuchtendes Vorbild für die Beschäftigten sein.
Und die Beschäftigten? Reagieren Land auf Land ab auf die RTO, also die Return to Office Policy ihrer Firmen mit einem rebellischen WTF. What the fuck? Sprich, sie empfinden es als Riesensauerei, wieder ins Firmenoffice gezwungen zu werden und wehren sich dagegen. Was dann im Gegenzug manches aufgeschreckte Unternehmen dazu veranlasst, härtere Seiten aufzuziehen. So ließ das Management eines US-Tech-Konzerns verlauten, wer das Homeoffice nicht verlässt, wird nicht mehr befördert. Ein netter kleiner Erpressungsversuch, der gescheitert ist. Denn die so Bedrohten strömten keineswegs in den Schoß des Firmenbüros zurück. Stattdessen zückten einige von ihnen auf sozialen Medien ihren Taschenrechner und rechneten vor. Wenn ich jeden Tag zur Arbeit fahre, kostet mich das für Benzin, Straßenmaut, Kfz-Abschreibung und Verpflegung rund $4.000 im Jahr. Werde ich befördert, verdiene ich nach Steuern aber nur 2.500 mehr. Wer rechnen kann, hat mehr vom Leben. Dahinter erhob sich der versteckte Vorwurf, könnt ihr nicht rechnen? Und seid ihr unfähig zur Führung eines Unternehmens? Oder wollt ihr uns absichtlich hinters Licht führen? In beiden Fällen bleibt man doch lieber zu Hause, ohne Beförderung.
Am Homeoffice scheiden sich somit die Geister. Aber ist das Homeoffice wirklich das Problem? Ich glaube nicht. Der Streit ums Homeoffice ist ein Stellvertreterstreit, indem das Daheimarbeiten auf beiden Seiten lediglich als Anfang einer bedrohlichen Eskalationsspirale empfunden wird. Denn wenn mich der Chef zurück ins Büro zitieren kann, was kann er dann noch alles mit mir anstellen? Und umgekehrt, aus Unternehmensperspektive, wohin soll das in puncto Arbeitsmoral noch führen, wenn sich die Mitarbeitenden nach Belieben ins kuschelige Homeoffice verkrümeln dürfen?
Für viele Führungskräfte ist es zudem ein großes Mirakel, warum sich ihre Mitarbeitenden derart erbittert dagegen wehren, aus dem Home ins Firmenoffice zurückbeordert zu werden. O-Ton einer genervten Personalreferentin: Wir reden hier doch bloß übers Homeoffice, nicht über drohende Kündigung, lebensgefährliche Untertagearbeit oder gar Lehrendienst. Was haben die Leute bloß? Antwort des Psychologen: Wir reden eben nicht nur übers Homeoffice. Im vordergründigen Konflikt über den Arbeitsort geht es tatsächlich um etwas anderes, essentielleres. Es geht um die Frage, wie Menschen arbeiten wollen und sollen und wie das mitunter auseinanderdriftet. Der Blick aufs Homeoffice bzw. auf den starken Wunsch vieler Menschen, dort zu arbeiten, kann diesbezüglich sehr erhellend sein. Statt sich darüber zu wundern, dass sich Mitarbeitende mit Händen und Füßen dagegen wehren, wieder vermehrt ins Firmenbüro zu kommen, sollten sich Unternehmen daher besser einmal ganz genau anschauen, was diese Menschen eigentlich das Homeoffice präferieren lässt.
Ein Teil der Gründe für den Widerwillen dagegen, Return-to-Office-Befehlen Folge zu leisten, liegt darin, dass Menschen allgemein eine Aversion dagegen haben, etwas zu verlieren, etwa einen Benefit. Und als solches wird das Homeoffice oft empfunden. Vor allem hassen Menschen den Verlust von Wahlfreiheit, die sie mit der RTO-Order massiv gefährdet sehen. Die psychologische Brisanz dahinter, bekannt als Reaktanz, lässt sich gut an einem Beispiel verdeutlichen. Angenommen, wir sitzen in einem Restaurant und der Kellner empfiehlt uns als Gericht des Tages das Rumpsteak oder die Buddha Bowl. Wir entscheiden uns für das Steak. Doch noch während wir warten und uns das Wasser im Mund zusammenläuft, informiert uns der Kellner, dass das Steak leider aus ist und legt uns als Ersatz die Bowl nahe. Wie jeder normale Mensch reagieren wir nun verstimmt. Obwohl wir der Bowl durchaus aufgeschlossen begegnet wären, wenn uns der Kellner von vornherein gesagt hätte, dass das Steak aus ist. So aber konnten wir eine freie Präferenz für das Steak entwickeln. Ebenso ist es mit dem Homeoffice. Viele Menschen haben in den vergangenen Jahren diesbezüglich Wahlfreiheit genossen und eine Präferenz dafür entwickelt. Und wenn Menschen die Wahlfreiheit beschnitten wird, löst das nur in jenen keine Reaktanz aus, die tot oder schwer depressiv sind.
Das Homeoffice wird jedoch nicht nur als Benefit empfunden, es bedeutet auch Befreiung. Befreiung von den zahllosen, einschränkenden Rahmenbedingungen der Arbeit, die uns daran hindern, ein normales Leben zu führen. Der Kindergarten schließt kurzfristig, weil er wegen einer Grippewelle den Betreuungsschlüssel nicht mehr erfüllen kann. Die Bahn hat mehrfach die Woche Personen-, Gleis- oder Weichenschäden. Der Handwerker kündigt sich für zwischen 9 und 11 Uhr an, kommt dann aber um 15 Uhr. All diese Zumutungen des fachkräftearmen Spätkapitalismus machen Mitarbeitenden das Leben schwer. Wie soll das alles ohne Homeoffice gehen? Es geht nicht. Tatsächlich ermöglicht es erst das Homeoffice vielen Menschen, ihren zunehmend dysfunktionalen Alltag zu managen und ein halbwegs normales menschliches Leben zu führen. Homeoffice ist Empowerment. Als Unternehmensleitung derartige Motive zu ignorieren, totzuschweigen, zu übergehen, heißt nur eines: noch mehr Öl ins Feuer der Reaktanz zu gießen.
Neben dem Benefit- und Befreiungscharakter des Homeoffice gibt es aber auch noch ein weiteres, sehr wichtiges Motiv, das viele Menschen die Heimarbeit bevorzugen lässt. Besinnung, verstanden als Konzentration auf wirksames Arbeiten. Im Büroalltag machen viele Menschen die leidige Erfahrung, nur noch nach Feierabend oder am Wochenende ungestört und in Ruhe arbeiten zu können. Weil ständig irgendjemand stört, etwas wissen will, mit einer Lappalie daherkommt, einem über die Schulter schaut. Oder weil man, schlimmste Produktivitätsbremse überhaupt, zur Arbeit in einem Großraumbüro verdammt ist. Im Homeoffice dagegen steigt die Chance, sich endlich wieder auf die Arbeit konzentrieren zu können. Zumindest, wenn die Kinder in der Schule sind und der Partner, die Partnerin die eigene Arbeitszeit respektiert. Hier nervt auch kein Chef, weil er alle 5 Minuten wissen möchte, wie weit man mit der ganz dringenden Aufgabe schon sind. Im Gegenteil, Homeoffice ist, wie wenn der Chef auf Dienstreise ist. Es bedeutet Befreiung vom Boss-Overload und anderem office-gebundenen bürokratischen Ballast.
Alle Menschen werden von den 3 B-Motiven angetrieben, jedoch in unterschiedlicher Gewichtung. Dem einen ist der Benefit-Charakter des Homeoffice das Wichtigste, der anderen die Befreiung von den Restriktionen des Firmenarbeitsplatzes, der dritten die ungestörte Besinnung auf die eigentliche Arbeit. So oder so aber gilt, es lohnt sich immer nach den individuellen Gründen, die Menschen ins Homeoffice treiben, zu fahnden. Man wird dabei wahrscheinlich mehr oder weniger auf die folgende Typologie stoßen, die natürlich grob vereinfachend ist, aber einen Eindruck davon vermittelt, mit welch breitem Spektrum man es zu tun hat.
Da gibt es die Jongleure, für die das Homeoffice der letzte Rettungsanker ist, um ihren stressigen, durch Kita-Zeiten und Bahnchaos sabotierten Alltag bewältigen zu können. Es gibt Eskapisten, die das Büro meiden, weil das Homeoffice und Zuhause für sie die letzte Bastion des selbstwirksamen Arbeitens ist. Nicht zwingend verbunden mit der eigentlichen Arbeit, sondern einer anderen Werkstolz verleihenden Beschäftigung. Es gibt Essentialisten, die sich bei der Arbeit mit größter Zielstrebigkeit und Leidenschaft nur für eines interessieren, nämlich den Job an sich. Menschen, die am liebsten so selbstgesteuert und autark wie möglich arbeiten, ohne große Teameinbindung, ohne eine Führungskraft, die ihnen die Hand führt und ohne all die Ablenkungen, Störungen, taktischen Manöver und Intrigen, die sie im Büro sehr viel unmittelbarer erleben als in der Abgeschiedenheit des Homeoffice. Es gibt Fatalisten, für die das Homeoffice die große Rettungsfantasie ist, weil sie gerade einen Burnout oder eine Depression erleben oder kurz davor stehen. Homeoffice ist für sie der einzige verbliebene Ort psychologischer Sicherheit, nach dem Motto: Hauptsache raus aus kontrollierender und kränkender Umgebung. Und es gibt tatsächlich auch sie, die Verweigerer, die das Homeoffice dafür missbrauchen, Freizeit als Arbeitszeit zu deklarieren.
Die Return-to-Office-Gangart so mancher Firma wird dieser Vielfalt nicht gerecht, sondern zielt vor allem auf eine Gruppe ab, die der Verweigerer. Die meinen, ein gutes Gehalt mit möglichst wenig Einsatz zu beziehen, sei das Minimax-Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Lebenskunst. Tatsächlich sind in den USA sogenannte Mouse-Jiggler ein Verkaufsschlager. Anwendungen, die ohne Zutun des Users die Maus über den Bildschirm bewegen, damit es digital so aussieht, als ob er fleißig am Bildschirm arbeitet, während er in Ruhe allen möglichen privaten Beschäftigungen nachgeht. Dennoch gehört zur Gruppe der Verweigerinnen und Verweigerer nach meiner Erfahrung, je nach Firmen und Kultur, höchstens 10%. Man begegnet dieser Minderheit am besten, indem man ein ernstes Ich-seh-dich-Gespräch mit ihr sucht. Und wenn das nicht fruchtet, darf man solchen Mitarbeitenden gegenüber auch konsequentere Regeln aufstellen, wenn nicht gar rechtliche Schritte ergreifen.
Doch allen anderen wie Verweigerern zu begegnen und ihnen das Homeoffice zu streichen, ohne auch nur im Ansatz auf die unterschiedlichen Beweggründe einzugehen, die es für sie attraktiv macht, ist ein Führungsfehler, der verbrannte Erde hinterlässt. Nehmen wir jene, die ich hier Essentialisten nenne. Sie sind von der Produktivität her das krasse Gegenteil von Verweigerern. Beide zu verwechseln ist so fatal wie häufig und ein echter Killer für Produktivität, Motivation und Commitment. Dabei ist der Unterschied leicht zu erkennen, wenn man auf kleine Signale achtet. Der Essentialist argumentiert zum Beispiel oft, was er alles im Büro nicht machen kann, wegen der vielen Störungen dort, beispielsweise ungestört an komplexen Lösungen tüfteln. Verweigerer dagegen sprechen mit Anspruchshaltung über all jene privaten, persönlichen und familiären Aufgaben, die sie dringend zu Hause erledigen müssen. Nicht zu verwechseln wiederum mit der echten Not der Jongleure und Jongleurinnen, die großzügige Homeoffice-Regelungen brauchen, um ihren Alltag bewältigen zu können. Sie, unbesehen der Lebensumstände und ohne Prüfung dessen, was an hybriden Kompromissen möglich wäre, ins Firmenoffice zurückzuholen, kann ganze Existenzmodelle zerrütten und ebenfalls dazu führen, dass Produktivität und Potenziale verkümmern und die Mitarbeitenden verschwinden. Nicht ins Homeoffice, sondern zur Konkurrenz.
Im Grunde wissen die meisten Führungskräfte natürlich, wer Menschen kennt, kann sie besser führen. Wer ihre Motive kennt, wird sie besser führen. Zu vielen ist mittlerweile auch durchgedrungen, wie wichtig es ist, Mitarbeitenden gut zuzuhören, ihnen Fragen zu stellen, ihre Bedürfnisse besser kennenzulernen. Doch in puncto Homeoffice scheinen viele das zu vergessen. Sie hören nicht hin und sie fragen nicht nach. Schon gar nicht fragen sie konkret nach, was einer Person am Homeoffice eigentlich so wichtig ist und was sie im Firmenoffice womöglich vermisst. Stattdessen rigide RTO-Regeln für alle.
Eine Rolle spielt dabei sicherlich, dass Führungskräfte, sowie auch ihre Mitarbeitenden, von Motiven angetrieben werden, die teils still, also unausgesprochen und manchmal sogar unbewusst in ihnen schlummern und ihrer Führungskompetenz nicht immer gut tun. Ein typisches stilles Motiv, das viele Führungskräfte dem Homeoffice intuitiv skeptisch gegenüberstehen lässt, ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Kontrolle bzw. die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Das Homeoffice ist quasi das Synonym für zumindest gefühlten Kontrollverlust. Ergo wird es intuitiv abgelehnt. Ein anderes stilles Motiv, das bei der Abneigung gegen Mitarbeitende im Homeoffice eine Rolle spielt, ist das Bedürfnis nach Wertschätzung und Würdigung bzw. die Furcht vor Bedeutungslosigkeit. Der Hintergrund? Es ist schon unwahrscheinlich, dass Führungskräfte in Präsenz von ihren Mitarbeitenden gelobt werden. Weit weg im Homeoffice erscheint es praktisch ausgeschlossen. Auch das Bedürfnis nach Status und Prestige scheint durch das Homeoffice bedroht. Mancher Chef, manche Chefin gibt das sogar unumwunden zu. Man hört dann hinter vorgehaltener Hand Sätze wie »Ich möchte die Häupter meiner Lieben wieder um mich zählen können«. Schließlich verleiht das größere Heer von Untergebenen auch größeren Status. Homeoffice dagegen verleiht keinen Status. Denn unsichtbare Mitarbeitende zählen nicht. Zumindest nicht aus der Sicht eines Menschen, der Wert auf Status legt.
Verrückt das alles? Nein, nicht per se. Wie immer kommt es auf das Ausmaß an. Bewegt sich das Streben nach Status, Würdigung und Kontrolle noch in einem gewissen Maß oder steckt bereits galoppierende, megalomane Statussucht dahinter? Panische Angst vor Bedeutungsverlust, übersteigerter Kontrollwahn. Was den Unterschied macht, ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Eine gute Führungskraft ist dazu bereit und fähig, sich immer wieder hinsichtlich der eigenen Motive kritisch zu hinterfragen und sich von anderen spiegeln, vielleicht auch coachen zu lassen. Nur so kann es gelingen, angstgetriebenen Impulsen nicht auf den Leim zu gehen und einen neugierigen, offenen Blick dafür zu entwickeln, welche, teils ebenfalls stillen, unausgesprochenen Motive die Mitarbeitenden, die dringend ins Homeoffice wollen, umtreiben, um dann situations- und typgerecht damit umgehen zu können.
Ein grundsätzlich optimales Verhältnis von Homeoffice zu Firmenoffice wird es jedenfalls niemals geben. Allen Tipps für den optimalen Hybrid-Working-Mix zum Trotz. Das jeweilige Verhältnis muss vielmehr stets auf den Einzelfall zugeschnitten sein. Gleichzeitig muss es freilich auch mit den unternehmerischen und den Teaminteressen abgeglichen werden, denn klar ist auch, neben den oben beschriebenen zweifelhaften Gründen, die Führungskräfte dazu bewegen, Mitarbeitende wieder ins Firmenoffice zu holen, gibt es für die Begrenzung von Homeoffice-Zeiten auch sehr gute, objektive Gründe.
Wir kommen den Vorteilen, die das Firmenbüro gegenüber dem Homeoffice hat, am besten auf die Spur, wenn wir uns die 5 Ansprüche anschauen, die ein Job den Organisationspsychologen Richard Hackman und Greg Oldham zufolge erfüllen muss, um maximale Arbeitszufriedenheit zu stiften. Der Job muss vielfältig sein. Er muss bedeutsam sein. Er muss ganzheitlich sein. Er muss relativ autonom auszuführen sein. Und er muss soziales Feedback bieten.
Im Homeoffice erleben wir zwar reichlich Autonomie und Ganzheitlichkeit, doch wir leiden der Natur der Sache gemäß oft an der mangelnden Vielfalt der Arbeit, weil die eigentliche Arbeit größtenteils eben doch immer mehr oder weniger dieselbe Arbeit ist. Vielleicht kann eine Essentialistin das noch verschmerzen, doch spätestens beim 5. Faktor bricht selbst bei ihr die heile Homeoffice-Welt zusammen. Denn das Homeoffice ist so heftig Feedback-depriviert, dass das soziale Eingebundensein in die zugegebenermaßen oft störende Kollegenschaft leicht in soziale Vereinsamung umschlägt, auch professionelle Einsamkeit genannt. Soziale Wesen brauchen sozialen Austausch. Daher dürfte es selbst Essentialisten schwerfallen, den Rest ihres Lebens nie wieder live einem dankbaren Kunden, einer zur Abwechslung mal hilfreichen Kollegin oder einem von der eigenen Leistung positiv beeindruckten Teampartner zu begegnen.
Darauf, dass Forschungsergebnisse belegen, dass sowohl der Aufbau von Vertrauen und Resilienz in einem Team als auch Kreativität Phasen der gemeinsamen Präsenz brauchen, will ich hier gar nicht erst tiefer eingehen. Wichtig ist, Führungskräfte, die ihr Team aus solchen Gründen zumindest temporär im Büro sehen wollen, liegen nicht falsch. Im Gegenteil. Doch der RTO-Plan wird so lange nicht aufgehen, solange sich diese Führungskräfte nicht ernsthaft mit den Motiven beschäftigen, die ihre Mitarbeitenden das Homeoffice trotz der unbestreitbaren Nachteile so sehr lieben lassen.
Bei den Jongleuren sind es, wie oben beschrieben, externe Rahmenbedingungen, etwa unzuverlässige Züge und Handwerker, beschränkte Kita-Öffnungszeiten etc., die das Homeoffice für sie zur attraktiven Alternative machen. An diesen Umständen lässt sich zugegebenermaßen von Seiten eines Unternehmens wenig ändern. Um persönliche Ressourcen zu schonen, dürfen hier daher gern großzügigere Homeoffice-Zeiten in Erwägung gezogen werden, sofern nichts anderes dagegen spricht.
Wenn aber viele Mitarbeitende glauben, im Homeoffice die besseren Arbeitsbedingungen vorzufinden als im Firmenbüro, etwa mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit und mehr Konzentration auf die eigentliche Arbeit, dann sollten Unternehmen das zum Anlass nehmen, selbstkritisch hinzuschauen. Inwiefern können ihre Mitarbeitenden die vielfältigen Motive, die Menschen in Bezug auf ihre Arbeit haben, bei ihnen eigentlich generell ausleben? Motive, die oft still sind, also unausgesprochen bleiben.
Gerade die Motive, die Eskapistinnen, Essentialisten und Fatalisten ins Homeoffice treiben, sollten Unternehmen aufhorchen und nachforschen lassen. Wie steht es um die Arbeitszufriedenheit in der Organisation, um Entfaltungsmöglichkeiten, um die Möglichkeiten, frei und selbstbestimmt zu arbeiten? Wie steht es um Wertschätzung und psychologische Sicherheit, um Teamzusammenhalt und soziale Unterstützung? Oder auch, von der Not der Fatalisten ausgedacht, wie groß ist die Arbeitsbelastung?
Wer nur über das Homeoffice diskutiert, betreibt Symptomtherapie und verkennt, worum es eigentlich geht. Menschen wünschen sich ein erfülltes Arbeitsleben und gute Arbeitsbedingungen. Das Homeoffice wählen sie oft deswegen, weil sie glauben, dass ihre nicht erfüllten Motive und Bedürfnisse wie störungsfreies, konzentriertes Arbeiten, Selbstbestimmung und kein Boss-Overload wenigstens dort ansatzweise erfüllt werden. Oder weil sie das Gefühl haben, dass sich durch die Vorteile, die das Homeoffice bietet, etwa Privatheit, kompensieren lässt, dass andere Bedürfnisse im Job, wie das nach guter Zusammenarbeit und Wertschätzung, unbefriedigt bleiben.
Für indolente Führungskräfte sind stille Motive im Idealfall Soft Factors, im Normalfall Psychogedöns. Aufgeklärte Führungskräfte dagegen wissen, die stillen Motive der Mitarbeitenden sind nicht einfach nur ein Hintergrundrauschen im Büroalltag. Sie sind der Treibstoff, der die Motoren am Laufen hält. Wenn Führungskräfte es schaffen, diese Motive zu erkennen und zu bedienen, können sie das Potenzial ihrer Mitarbeitenden voll ausschöpfen und ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich jede und jeder wohlfühlt und motiviert ist. In den meisten Fällen wird dieses Umfeld nicht auf ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch hinauslaufen. Menschen brauchen Zeit für sich und Zeit mit anderen. Und das tut auch der Arbeitsqualität gut. Man sieht es besonders gut am Beispiel der Kreativität. Sie benötigt ebenso Phasen der Zurückgezogenheit wie auch Phasen des freien Austauschs mit anderen. Gute Arbeit ist meist ein solches Kontinuum zwischen allein und zusammen. Oder anders ausgedrückt, sie fußt auf der richtigen Me-We-Balance, wenn auch in individuell unterschiedlicher Gewichtung. Solange dieses Kontinuum gewahrt ist, ist es dann auch piepegal, wo wir jeweils arbeiten. Sie hatten den Artikel Homeoffice-Debatte als Stellvertreterstreit. Wie wollen wir wirklich arbeiten? Von Ingo Hamm. Aus der Ausgabe Dezember 2025 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Gehirnguide, freie Fahrt für Fantasie und Zusammenarbeit in temporären Teams. Kooperation on the fly.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.